Radio 1. Die Profis.
Vergessen wir mal den Mai. Ja, der Mai war daneben, zu nass, zu kalt. Vergessen wir auch mal so ein bisschen dieses Wochenende, auch wenn Ina Dietz sagt, ihr gefällt's. Mir ist dann doch wieder ein bisschen zu kühl, sagen wir mal nicht warm genug. Aber dann steigen die Temperaturen im selben Maße, wie gerade die Inzidenzen fallen. Und wer weiß, vielleicht rafft sich ja der ein oder andere von Ihnen doch noch auf zu einem Urlaub am Meer. In 14 Tagen beginnen schließlich die Sommerferien. Aber Vorsicht, im Meer lauern Gefahren, Wellen und Meereswirbel zum Beispiel. Und die erforscht Dr. Burkhard Baschek, der Kieler Professor für Küstenforschung und Messgeräte an der Uni Kiel, leitet das Helmholtz-Institut für die Dynamik der Küstenmeere in Geesthaag. Herr Baschek, guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Herr Karkowski.
Wie erklären Sie denn Ihren Erstsemestern, was eine Welle ist?
Ja, das ist schon mal nicht ganz so einfach, weil es ganze Menge an verschiedenen Wellen gibt, Gezeitenwellen, die normalen Wellen, die man an der Meeresoberfläche sieht. Wenn wir mal von den letzten ausgehen, dann ist es letztendlich eine Störung der Oberfläche des Meeres. Also die Oberfläche wird ausgelenkt und fängt dann an, hin und her zu schwingen aufgrund der Schwerkraft, die Welle nach unten zieht. Aber dann wird es eben wieder entsprechend nach oben ausgelenkt und so bewegt sie sich als eine Form über die Meeresoberfläche hinweg.
Also Profis könnten sagen, eine Störung der Oberfläche des Meeres hat mich gerade vom Surfbrett geworfen.
Das könnte man so als Profi sagen. Natürlich geht man letztendlich deutlich anders damit um, wenn man selber dann draußen auf dem Meer ist oder am Strand. Also wir reden meistens über diese schwere Wellen als die Windwellen oder den Schwell, den man an der Meeresoberfläche sieht. Aber man sollte nicht vergessen, dass es bei Wellen eben ganz viele andere Formen gibt. Es gibt ähnliche Wellen, die auch im Meeresinneren sind, die man meistens an der Oberfläche nicht wahrnehmen kann. Und auch die Gezeiten sind Wellen, die was man so erstmal nicht weiß.
Und echte Seebären haben ja für jede Welle einen eigenen Namen. Mein Favorit ist der Kavenzmann, was ist das genau?
Ja, der Kavenzmann ist eine Form einer Monsterwelle. Monsterwellen gibt es wirklich und die entstehen durch Überlagerung verschiedener Wellen, die einfach draußen auf dem Meer sind. Wenn also verschiedene Wellen zur gleichen Zeit am gleichen Ort zusammentreffen, entstehen große Wellen. Monsterwellen, das ist der Kavenzmann, eine Form davon. Und die sind dann natürlich ein sehr großes Risiko für die Seefahrer draußen, die unterwegs sind.
Durch was zeichnet sich dieser Kavenzmann aus?
Der zeichnet sich dadurch aus, dass er mindestens doppelt so groß ist wie die sonst üblichen Wellen dort draußen. Das heißt also, wenn ich jetzt unterwegs bin und bin in 15 Meter See draußen, dann kommt auf einmal eine 30 Meter Welle. Das ist natürlich ein riesen Kavenzmann. Aber rein mathematisch betrachtet gibt es auch Monsterwellen, die kleiner sind. Solange sie doppelt so groß sind, sind die Wellen, die sonst vorkommen. Mhm. Aber da würde man das nicht als Kavenzmann bezeichnen. Das sind wirklich die ganz, ganz großen Meereswellen, die über 30 Meter Höhe erreichen können.
Welche Wellen haben Surfer am liebsten? Sind das die weißen Wände?
Also normalerweise ist es so, dass die Surfer den Schwell bevorzugen, weil der sehr glatt und vorhersagbar ist. Man muss sich so vorstellen, dass wenn ein Sturm irgendwo draußen auf dem Meer stattfindet, dann sieht das sehr rau aus. Da gibt es verschiedenste Wellen, kleine und große, die alle wild miteinander gemixt sind. Und die Wellen sind unterschiedlich schnell. Die langen Wellen, also die großen, sind die schnellsten. Und die kommen dann schön sortiert als erstes am Strand an, weil die anderen Wellen hinten weggelassen sind, wirkt das Ganze sehr glatt. Und das sind wunderschöne, vorhersagbare Wellen, die sich dann am Strand brechen und für die Surfer ideal geeignet sind.
Ihre Kollegen nennen Sie den James Bond unter den Meeresforschern. Wie kommt das eigentlich?
Ja, das hat mit einer anderen Sache zu tun. Es liegt daran, dass wir seit einigen Jahren jetzt dabei sind, kleine Meereswirbel zu jagen. Diese kleinen Meereswirbel sind eigentlich übersehen worden vor langer Zeit, sind nur wenige Kilometer groß, spielen aber eine sehr große Rolle für die Dynamik der Meere. Das Problem bei denen ist, dass die nur sehr kurzlebig sind, also etwa 12 Stunden existieren und man sie mit herkömmlichen traditionellen Messmethoden nicht beobachten kann. Und deswegen sind wir da rausgegangen mit Flugzeugen, auch mit dem Forschungszeppelin, um die Wirbel von der Luft aus aufzuspüren. Und wenn wir sie dann gefunden haben, haben wir Schnellboote eingesetzt mit speziellen Instrumenten, um dann schnell vor Ort sein zu können, um diese zu vermessen. Und da ist eine ganze Menge an technischem Schnickschnack, den wir einsetzen. Eine neue Sache, die wir jetzt auch gerade entwickelt haben, ist ein künstlicher Pinguin, der dann autonom auch durch die Meere fahren soll, um diese Wirbel zu vermessen.
Super, wir haben um kurz nach 11:30 nochmal Pinguine hier als Thema. Die afrikanischen sind nämlich am Aussterben. Ich habe gelesen, Sie sind, glaube ich, der Erste, der es geschafft hat, einen solchen Meereswirbel von der Geburt bis zum Tod zu beobachten, richtig?
Ja, das ist richtig. Normalerweise, wenn man draußen diese Wirbel sucht, kann man ja nur die Wirbel finden, die schon existieren. Wir hatten aber dann an einem Tag bei der Expedition Uhrwerk Ozean Glück, dass wir zufällig genau dann über einer Meeresfront standen, wo sich dann gerade ein Wirbel ausgelöst hat. Und den konnten wir dann mit dem Zeppelin über einen Kurs, also über 10 Stunden dann beobachten, wie er dann eben sich weiterentwickelt hat, gewachsen ist und dann am Ende wieder zerfallen ist. Und das war sehr einmalig.
Sehen Sie denn eigentlich als Megaprofi, wenn Sie am Strand stehen, sofort, wie gefährlich das Wasser gerade ist, oder ist das unmöglich?
Nein, das kann man schon sehen. Man lernt das Meer lesen zu lernen. Man sieht die Gefahren und das braucht ein bisschen Übung, weil das nicht oft intuitiv ist. Ein Beispiel sind diese Rippströmungen, die sich am Strand entwickeln. Die entstehen dadurch, dass die Wellen Wasser Richtung Strand transportieren. Das Wasser fließt zunächst parallel zum Strand ab und muss dann aber irgendwann wieder Richtung Meer rausfließen. Und das tut es zum Beispiel in sehr konzentrierten Rippströmungen, die Strömungsgeschwindigkeiten von 1,5 Meter pro Sekunde erreichen können. Und diese Strömungen sind zu stark, dass man dagegen anstimmen könnte. Wer das weiß, schwimmt einfach dann mal 10 Meter parallel zum Strand und kommt ganz schnell wieder raus. Oder Surfer nutzen die auch. Aber es ist eine Sache, wo diese Strömungen auch die Wellen nach außen drücken. Das heißt also, die Wellen kommen dort, wo die Rippströmungen sind, nicht ganz so gut an den Strand heran. Und es entsteht eine Zone, die ruhiger aussieht. Und das ist leider halt auch ein Punkt, wo dann Kinder oft ältere Kinder oft hinschicken an den Strand, um sie dort spielen zu lassen, weil es vermeintlich ruhiger ist. Es ist aber genau der Punkt, wo die Rippströmung anfängt und eigentlich der gefährlichste Ort am ganzen Strand. Und das lernt man lesen zu lernen, wenn man diese Prozesse kennt. Dann sieht man eben, wie die Wellen mit den Strömungen wechselwirken und dass das eben kein guter Ort zum Baden ist.
Das sagt der Leiter des Helmholtz-Institutes für die Dynamik der Küstenmeere in Geesthaag, Burkhard Baschek. Herr Baschek, Ihnen herzlichen Dank und ein ganz wunderbares Wochenende wünsche ich.
Ja, herzlichen Dank und schönen Urlaub.
Danke.